Wir hören von Pastor Wilhelm Busch zunächst eine Kurzbotschaft mit dem Thema Glaube an Jesus, eine fröhliche Sache. Danach eine Strophe des Liedes, das er von einer Evangelisationsreise durch Norwegen mitgebracht hat. Und dann einen Vortrag über das Thema Buddha, Mohammed oder Christus.
Es ist eine merkwürdige Tatsache, dass eigentlich alle Menschen an Gott glauben. Man hat in den vergangenen Zeiten große Feldzüge geführt, um zu beweisen, dass es keinen Gott gibt. Ich habe den Eindruck, als wenn diese Feldzüge vollständig gescheitert sind. Es ist mir jedenfalls, und ich komme mit vielen Menschen zusammen, seit langem keiner begegnet, der zu sagen wagt, Gott lebt überhaupt nicht. Und wenn ich Menschen rufe zu Gott, dann sagen sie, ja, Herr Pastor, ich habe eine Religion und ich habe einen Glauben. Aber nun ist etwas ganz Merkwürdiges dabei zu beobachten. Trotzdem alle Welt an Gott glaubt, wie sie sagt, finde ich nirgendwo Menschen, die an ihrer Religion, an ihrem Glauben richtig fröhlich werden. Wo ist ein Mensch, dessen Angesicht strahlt, weil er Gott kennt? Wo ist einer, der Freudensprünge machen möchte, dem die Freude aus allen Knopflöchern blitzt, weil er an Gott glauben kann? Wir haben eine Religion, wo man an Gott glaubt, aber eine Religion, die drei Dinge nicht kann. Sie macht uns nicht froh, sie erneuert unser Leben nicht und sie tröstet uns nicht, wenn wir traurig sind. Und sehen Sie, da liegt doch ein ganz großer Fehler. Und wo liegt der Fehler? Wir reden von Gott, aber wir kennen ihn ja gar nicht wirklich. Es gibt nur eine einzige Methode, Gott wirklich kennenzulernen. Das ist die, dass man Jesus kennenlernt. Jesus. Es gehört zum atemberaubendsten, was je geschehen ist, dass Gott die Mauer zerbrochen hat, die uns von ihm trennt, und ist in seinem Sohne Jesus Christus zu uns gekommen. Und nun müssen Sie verstehen, dieser Jesus ist nicht nur gekommen, damit Gott uns näher kommt, sondern er hat gleich unsere allergrößte Not in Angriff genommen. Wissen Sie, was unsere allergrößte Not ist? Das ist unsere Sünde. Es sage doch keiner, er wisse nicht, was seine Sünde ist. Das wissen wir ganz genau. Oh, wie viel schmutzige Geheimnisse gibt es im Leben der Menschen von heute. Wie ist die ganze sexuelle Frage allmählich solch ein notvolles Gebiet geworden? Wie viel Lüge gibt es unter uns? Wie viel Streit? Und sagen Sie nicht, die anderen sind schuld. Bei jedem Streit sind die anderen schuld. Ihr Streit ist in jedem Fall Sünde. Sie leben ohne Gott, sie können nicht beten, sie lesen die Bibel nicht, sie entheiligen die Sonntage. Sehen Sie, Sünde. Und Jesus ist in die Welt gekommen von Gott, um unsere Sünde anzugehen. Haben Sie einmal davon gehört, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wurde? Gehen Sie mit mir nach Golgatha, da hängt er mit durchbohrten Händen, mit angenagelten Händen. Und wissen Sie, warum er da hängt? Da trägt er unsere Sünde weg. Gehen Sie zu Jesus, kehren Sie von Ihrem bisherigen Leben um. Bei ihm bekommen Sie Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott. Und in dem Augenblick, wo Sie Jesus gehören, haben Sie ein ganz anderes Leben als vorher, wo sie bloß so an Gott allgemein hin glaubten. Wenn sie Jesus gehören, dann haben sie einen Heiland, der sie froh macht. Jesus-Leute sind sehr glückliche und sehr frohe und sehr strahlende Leute. Sie haben einen Heiland, der ihr Leben erneuert. Es wird völlig anders. Sie werden das schon erfahren, im Augenblick, wo sie mit Jesus umgehen. Und es ist ein Heiland, der sie tröstet. Es ist wundervoll, welch reichen Trost in allen dunklen Stunden Menschen von Jesus haben. Hören Sie auf mit einem aller Feldwald und Wiesen Gottesglauben und suchen Sie Jesus.
Yeah. Ich möchte zu Ihnen sprechen über das Thema Mohammed, Buddha oder Christus. Das ist eine Frage, die ich heute immer gestellt bekomme. Kann ich nicht ebenso gut Mohammedaner sein? Wäre man nicht besser Buddhist? Warum Christ? Sie werden verstehen, dass ich Ihnen jetzt nicht ausführlich Islam und Buddhismus erklären kann, sondern ich will auf die entscheidenden Dinge nur eben hinweisen. Sehen Sie, alle Religionsstifter, Mohammed und Buddha und Konfuzius, sind darin einig, dass sie uns sagen, was wir tun sollen. Alle Religionen der Welt geben Regeln für das, was der Mensch tun soll. Von der primitivsten Religion an bis zur subtilsten, immer, du musst das tun und du musst jenes tun und musst das tun. Im Evangelium ist es grundsätzlich anders. Das Evangelium der Bibel fängt nicht an, du musst das tun, du musst das tun, sondern es teilt uns die unerhörte Botschaft mit: Gott hat etwas getan. Gott hat für dich etwas getan. Er hat die Mauer eingeschlagen, die seine Welt, seine Dimension von unserer dreidimensionalen Welt trennt und ist in seinem Sohn Jesus mitten unter uns gekommen. Er hat seinen Sohn für uns gegeben. Sehen Sie, das zentrale Wort des Evangeliums ist dies: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf dass alle, die das annehmen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Verstehen Sie? Alle Religionen sagen dem Menschen, du musst das tun. Das Evangelium sagt, tu mal gar nichts. Hör erst mal. Gott hat etwas für dich getan. Ich gebe zu, dass man das selbst in der Christenheit nicht mehr recht begreift. Es ist mir doch geschehen, dass nach einem Vortrag, wo ich darüber sprach, ein gebildeter junger Mann zu mir kam und mir sagte: Ja, Herr Pfarrer, Sie müssten das mehr konkretisieren, was Sie jetzt gesagt haben. Sehen Sie, Gott tut was, Kreuz Jesu, Auferstehung Jesu, das sind doch Dinge, mit denen wir nichts anfangen können. Sie müssten von konkreten Problemen unseres Lebens reden. Zum Beispiel von sexuellen Fragen, wie wir mit dem Geld umgehen, wie wir mit den Eltern fertig werden. Da sage ich, Sie meinen also, ich müsste mehr Lebenshilfe geben, Lebensregeln. Ja, genau das. Ach, sage ich, damit bin ich also glücklich wieder auf dem Weg aller Religionen. Ich soll den Leuten sagen, was sie tun sollen. Das nennt die Bibel Gesetz. Das Evangelium ist nicht Gesetz, Lebensregeln, Lebenshilfe. Zunächst nicht, das fällt noch ab nachher, Sondern zunächst die unerhörte große Botschaft, die gehört und angenommen werden muss. Der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, hat für dich, kleiner Mensch, schuldiger Mensch, etwas getan. Er hat seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, gegeben. Er hat ihn sterben lassen am Kreuz. So wichtig war ihm das. Als die Apostel am ersten Pfingsttag zu der Volksmenge gepredigt haben, da sagten die Leute: Wir hören Sie die großen Taten Gottes reden. Nicht wir hören Lebensregeln, wir hören Gesetz, wir hören, was man tun soll, sondern wir hören Sie erzählen die großen Taten Gottes. Gott hat seinen Sohn für uns sterben lassen. Gott hat seinen Sohn ins Grab legen lassen. Gott hat seinen Sohn von den Toten auferweckt. Gott hat seinen Sohn zu Rechten erhöht. Gott gibt ihn uns als Heiland. Wenn Sie das doch verstehen wollten, Evangelium spricht davon, der lebendige Gott tut etwas für Sie. Die Bibel hat da viele Bilder dafür, um deutlich zu machen, was Gott getan hat. Sie braucht etwa das Bild vom Sklavenmarkt. Da steht so ein netter junger Mann, ist in Sklaverei geraten, erniedrigt, geschlagen, gejagt, rechtlos. Und dann kommt ein guter Herr über den Markt und kauft ihn los. Zahl Lösegeld, du bist frei. Dies Bild braucht die Bibel, dass Jesus uns durch sein Blut erkauft hat von der Hetze, mit der der Teufel und die Welt uns hetzen. Vom Tode, bitte, vom Tode erkauft hat. Von uns selber, wir machen uns ja selber unglücklich, von uns selber erkauft hat zu seinem Eigentum, zum Eigentum Gottes. Oder die Bibel braucht ein anderes Bild. Wissen Sie, Gott lebt. Und wir sollten Gottes Kinder sein und leben, wie es ihm gefällt. Und das hat keiner von uns auch nur einen Tag getan. Wir sind Gott alles schuldig geblieben. Reinheit, Wahrheit, Liebe. Unser Schuldkonto ist riesig. Wir können es nicht bezahlen. Wir werden im Gericht Gottes, das kommt bestimmt, verloren sein. Und da kommt Jesus und bezahlt für uns, als er stirbt. Er wird mein Bürger, der für mich eintritt, der für mich bezahlt, der alles in Ordnung bringt. Dieses Bild braucht die Bibel. Oder sie braucht das Bild vom Gewand. Wir haben schmutzige Kleider. Das wissen wir ganz genau. Wenn mir einer sagt, er sei richtig und er habe keine Flecken, dem glaube ich das nicht. Ich glaube das selber nicht. Und nun kommt Jesus. Und wir dürfen unser schmutziges Gewand ihm geben und er schenkt uns das helle Kleid seiner Gerechtigkeit. Oh, die Bibel braucht das Bild vom Versöhner. Gott ist unser Feind geworden. Er steht gegen uns. Und nun kommt Jesus und stellt sich zwischen Gott und uns. Ihn trifft der Zorn Gottes und ihn trifft unsere Schuld. Und so wird er zum Versöhner zwischen Gott und Menschen. Ich sage nochmal, die Bibel braucht noch viel mehr Bilder, um das deutlich zu machen, was ich in einem Satz sagen möchte. Das Evangelium sind nicht zunächst Lebensregeln, sondern die Botschaft. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Er hat was für uns getan. Wenn Sie mich fragen, Mohammed, Buddha oder Christus, dann sage ich, wenn Sie Lebensregeln, religiöse Regeln, religiöse Gesetze haben wollen, dann gehen Sie zu Mohammed oder Buddha. Wenn Sie aber Geschenke des lebendigen Gottes haben wollen, dann kommen Sie zu Jesus Christus. Und damit komme ich zum Zweiten, was hier zu sagen ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Unterschied von Religion und Offenbarung verstehen. Sehen Sie, Religion ist das Suchen des Menschen nach Gott. Stellen Sie sich mal eine dicke Wolke vor. Und hinter der Wolke verborgen ist der lebendige Gott. Der Mensch kann ohne Gott nicht leben. Nun sucht er Gott. Er tastet sich hinein in die Wolke. Das sind die Religionen. Der Mensch streckt Hände aus nach Gott. Er verirrt sich in der dunklen Wolke. Er findet Gott nicht. Allen Religionen ist gemeinsam. Man hat Gott nicht gefunden. Es gibt in keiner Religion Gewissheit. Und da hat ein Mann im Alten Testament mal geschrien, oh, dass du die Wolke zerrisst und führst herab. Wir können dich nicht finden, wir können nicht zu dir kommen. Nun komm du doch zu uns. Und diesen Schrei hat Gott gehört. Er ist in Jesus herabgefahren zu uns. Er hat sich in Jesus geoffenbart. Jesus Christus ist die Antwort Gottes auf alle Religionen. Buddhismus ist ein quälendes Suchen nach dem, was man Gott nennen könnte. Der Buddhismus nennt es gar nicht Gott. Islam ist ein quälendes Suchen nach Gott. Das Evangelium spricht von Jesus als der Antwort Gottes auf unsere Religion. Religionen sind von unten nach oben, die nicht zum Ziel führen. Jesus ist von oben nach unten, da nimmt Gott die Verbindung mit mir auf. Mohammed, Buddha oder Christus? Sehen Sie, um Mohammedaner zu sein oder Buddhist zu sein, muss ich religiös sein. Sind Sie religiös? Ich auch nicht. Seien wir mal ganz ehrlich, wir sind es ja gar nicht. Jesus ist nicht für religiöse Leute gekommen, sondern für Sünder, suchende, hungrige Herzen, die Kinder des lebendigen Gottes werden wollen. Als Jesus über die Erde ging, gab es religiöse Leute, die Schriftgelehrten, Priester, Pharisäer, und die haben ihn abgelehnt. Und dann gab es total unreligiöse Typen, Dirnen, Räuber, Schwarzhändler, schlichte Leute der Masse, die genau wussten, unserem Leben ist vieles für sie in Ordnung. Und die nahmen ihn an. Sie begriffen, der bringt uns nicht religiöse Bewegung, sondern Rettung, Frieden mit Gott, den lebendigen Gott selbst. Konfuzius, Buddha oder Christus, wenn Sie Religion wollen, religiöse Erhebung, religiöse Gefühle, religiöses Tun, religiöse Werkerei, dann werden Sie Buddhist, dann werden Sie Mohammedaner. Wenn Sie aber den Heiland wollen, den der lebendige Gott in diese Welt geschickt hat, dann werden Sie ein richtiger Christ. Ich möchte zum Schluss Folgendes sagen. Ich habe neulich in einer großen Jugendversammlung gesagt, Jesus wartet auf Sie. Darauf griff eine Zeitschrift mich gewaltig an und sagte, das steht genauso im Raume wie trink Coca-Cola oder wasch dich mit der und der Seife. Damit können wir nichts anfangen. Und da wurde ich gebeten, ich soll darauf antworten. Darauf habe ich gesagt, darauf kann ich nicht antworten. Darauf ist nicht zu antworten. Gott hat seinen Sohn gesandt. Nicht ein Religionsstifter, sondern seinen Sohn, ein Heiland für Sünder und alle hungrigen Menschen und für alle, deren Seelen nach Leben verlangen. Der eine sagt, ich verstehe nichts, ich höre nichts und geht an ihm vorüber. Ich habe ihm nichts zu sagen. Der andere aber begreift, dass hier nicht ein Angebot unter 1000 Angeboten unserer Zeit ist, sondern dass das Bibelwort recht hat. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Hier wird uns das Leben, das ewige Leben, Gott selber angeboten. Nun müssen wir zugreifen.
Sein wird die ganze Welt, denn alle
Gott ja, aber warum Jesus? Lautet das Thema des folgenden Vortrages von Pastor Busch.
Als ich als junger Mann in mein Pfarramt kam, fiel mir ein Buch in die Hand, das mich außerordentlich beeindruckt hat. Es stammt von dem amerikanischen Indien-Missionar Stanley Jones. Da erzählt er über seine Arbeit unter den indischen Studenten. Und da sagt er, es war für mich quälend, dass ich dauernd von ihnen überfallen wurde, von einer Fülle von Fragen und Problemen. Fragen des christlichen Dogmas, Fragen christlicher Institutionen, Fragen, die sich auf die Kirchengeschichte bezogen. Das ist ja keine sehr glorreiche Geschichte. Ich war unablässig beschäftigt, das Christentum zu verteidigen oder auf solche Fragen Antwort zu geben. Und dann habe ich gemerkt, so komme ich gar nicht weiter. Da habe ich eines Tages mich entschlossen, eine Frontverkürzung vorzunehmen. Es war mir klar, diese Fragen der Kirchengeschichte, des Dogmas, der verschiedenen Konfessionen, der Institutionen, die beschäftigen den Menschen ja nicht so, dass sein Gewissen getroffen wird. Und dann habe ich die Frontverkürzung vorgenommen. Ich habe beschlossen, nur noch den Christus zu verkündigen, den auferstandenen Christus, der heute, jetzt über die Landstraßen Indiens geht und an hungrigen Menschen sein Wort wahrmacht. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird, zu dem werde ich eingehen. Wie gesagt, dieses Buch hat mich außerordentlich beeindruckt. Denn mir ging es genauso. Ich war in einem riesigen Arbeiterbezirk und bekam dauernd Fragen gestellt, was mit der Kirche los sei, mit verschiedenen Konfessionen, warum dies oder jenes Dogma in der Kirche sei, warum in der Kirchengeschichte dies und jenes geschehen sei. Und da sagte ich mir, jetzt will ich nur noch den Christus verkündigen, der durch diese Bergarbeiterbezirke geht und Menschen ruft. Und so möchte ich es jetzt auch machen. Ich möchte mit Ihnen zur Quelle gehen. Ich möchte mit Ihnen reden von Jesus Christus. Sehen Sie, was heute so Christentum heißt. Institutionen und Kirchen und Kirchensteuer und alles Mögliche. Das vergleiche ich oft dem Rhein bei der Mündung. Da ist so viel hineingeflossen. Da ist er ganz schmutzig. Aber wenn man den Rhein oben bei der Quelle sieht oder noch bei Schaffhausen, da ist er rein und schön. Und so wollen wir an den Anfang gehen und nach Jesus Christus fragen. Von dem hören wir im Neuen Testament. Jesus, das ist eine anziehende Gestalt. Lassen Sie mich zunächst drei kurze Geschichten von ihm erzählen. Jesus sprach einmal vor Tausenden von Menschen. Auf einmal gibt's am Rand eine Unruhe. So eine Unruhe, dass Jesus nicht weitermachen kann. Was war denn da los? Oh, da war etwas Furchtbares los. Ein aussätziger Mann war herangekommen und hatte versucht, sich in die Menge zu mischen. Aussatz, der verfaulte Mensch bei lebendigem Leibe. Aussatz ist grauenvoll ansteckend. Und darum wurden im Altertum die Aussätzigen in die Wüste, in die Steppe gejagt. Ich kann mir denken, wie das war, als dieser Aussätzige herankam, wie die Leute schrien, geh zurück, mach dich fort, wie sie Steine aufhoben, um ihn wegzujagen. Aber sie wichen natürlich vor ihm zurück. Er bekommt Platz. Es gibt eine Gasse mitten durch die Menge hindurch und durch die kommt er gerade auf Jesus zu. Und dann steht dieser elende Mensch vor Jesus. Ach nein, er fällt vor ihm nieder. Ein schrecklicher Anblick. Dieser mit Eiter bedeckte Kopf, vielleicht sind die Ohren schon abgefault und die Nase. Ein elendes Menschenbild vor Jesus. Und sehen Sie, da geschieht das, was immer geschehen muss. Unser Elend und Jesus müssen zusammenkommen. Und wie geht die Geschichte weiter? Sie denken, Sie wissen es. Sie sagen, er wird ihn geheilt haben. Na, da kommt vorher noch etwas Wundervolles. Da kommt ein Satz, den ich ungeheuer liebe. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus einen Schritt zurücktritt vor diesem ekelhaften Anblick des aussätzigen Mannes. Aber Jesus tritt einen Schritt vor und legt ihm seine Hand aufs Haupt. Er rührte ihn an. Die Leute haben geschrien, einen Aussätzigen darf man nicht anfassen, das steckt doch an. Aber Jesus rührt ihn an. Es ist unbeschreiblich, dieses Bild, die Hand des Heilandes auf dem Haupt eines Aussätzigen. Und dann wird er geheilt. Aber das scheint mir fast nebensächlich. Das ist wichtig. Jesus ekelt sich vor keinem. Dem Herrn Jesus ist kein Elend zu groß. Er rührt es an. Die zweite Geschichte, die ich von Jesus erzählen möchte, man hat ihn zum Tode verurteilt. Man hat ihn zum Tode verurteilt, weil er den Anspruch erhob, ich bin von oben, ihr seid von unten. Sie können keine Zeile aus dem Munde Jesu lesen, ohne dass Sie diesen Anspruch Jesu hören. Ich komme aus einer anderen Dimension. Ich komme aus der Welt Gottes in die dreidimensionale Welt zu euch herein, als der Fremde, als der ganz andere, als der, der eigentlich gar nicht hergehört. Paulus drückt es so aus: Der Sohn Gottes entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Der Anspruch Jesu, dass er aus einer anderen Welt kommt, dass er der Sohn Gottes ist, ist so unerhört, dass er bis heute die Menschen aufregt, sie zum Spott oder Hass und Widerspruch bringt. Damals haben sie es nicht ertragen und haben ihn zum Tode verurteilt wegen Gotteslästerung. Und dann wurde er ans Kreuz geschlagen. Ich möchte dieses Kreuz vor ihre Augen stellen. Da ist er, der Gewaltige, der den Sturm stillte, der Tod aus den Gräbern rief, der die Tausende sättigte, ohnmächtig angenagelt. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, o Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkrone. Von dieser Stunde an können Sie das Bild des Kreuzes aus der Welt nicht mehr entfernen. Es hat die abendländische Welt bestimmt und geprägt. Die dritte Geschichte, die ich erzählen will, geht so. Man hat Jesus in ein Felsengrab gelegt, man hat eine Steinplatte davor getan und sie versiegelt, und dann hat man römische Soldaten davor aufgestellt, damit ja niemand an das Grab herankomme. Und dann geschieht es am dritten Morgen, laufen diese Wächter entsetzt nach Jerusalem hinein und berichten, er ist auferstanden. Er kam aus dem Grabe. Ich hätte nicht den Mut, hier zu sprechen, wenn ich das nicht ganz bestimmt wüsste, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er ist mir begegnet, so wie er Menschen begegnen kann und begegnet zu allen Zeiten, in allen Kontinenten und in allen Jahrhunderten. Es ist merkwürdig, wenn Sie mal das Neue Testament lesen, wie dieser Jesus als der schlichte Lehrer, der durchs Land zieht, auf der einen Seite unerhörte Ablehnung findet und auf der anderen Seite erstaunlichen Glauben. Und genauso geht es heute mit dem auferstandenen, lebendigen Jesus. Wie kommt das, dass die einen ihn annehmen und die anderen leidenschaftlich ablehnen? Ich glaube, es ist so. Es gibt Menschen, deren Leben ist unendlich glatt. Sie haben eine Weltanschauung, die 0:0 aufgeht. Sie rechnen damit, dass sie mit dem Leben einigermaßen fertig werden können, auf religiösem Gebiet. Sie sind mit sich selber zufrieden. Sie sagen, dieser Jesus passt gar nicht in mein Leben herein. Die werden nie einen Zugang zu Jesus finden, wenn nicht ein Wunder geschieht. Aber es gibt andere Menschen, die an die Abgründe des Lebens geraten sind, wo der Mensch nicht mehr fertig wird mit sich selbst, mit den Problemen seines Lebens, mit seiner Schuld, mit seinem Alltag. Oh, wo der Schrecken Gottes vielleicht auf ihn fällt, wo das Gewissen aufschreit, wo das Grauen vor der Welt einem trifft. Es gibt Menschen, die über sich selber erschrecken. Menschen, die merken, mein Weg ist ja gar nicht, wie er sein sollte. Sehen Sie, solche Leute, die an die Abgründe des Lebens gekommen sind, die horchen auf, wenn sie Jesus begegnen. Und so ist es bis zum heutigen Tage. Die mit der glatten Lebenswanderung, die werden mich wahrscheinlich hier auslachen und werden sagen, wir verstehen gar nicht, wovon du sprichst. Aber es kann ja von heute auf morgen geschehen, dass Gott vor ihnen den Abgrund aufreißt. Vielleicht denken sie dann daran, dass jetzt Jesus ihnen begegnen will. Lassen Sie mich noch etwas genauer von diesen Abgründen des Lebens reden, die die Bibel uns zeigt und denen wir im eigenen Leben begegnen. Der größte Abgrund tut sich dann auf, wenn wir begreifen, was Schuld in unserem Leben ist. Ist Ihnen eigentlich schon mal die Schrecklichkeit der Schuld aufgegangen? Schuld, die wir nicht entfernen können? Lassen Sie mich ein kleines Erlebnis erzählen von einem Freund, wie dem die Augen aufgingen für die Unveränderlichkeit, für die Unlöslichkeit der Schuld. Ganz kleines Erlebnis. Dieser Freund hatte einen prachtvollen Vater und da war er während der Semesterferien als Student zu Hause. Er hatte ein kleines Zimmer oben im Hause. Eines Tages ruft der Vater von unten seinen Jungen. Der streckt den Kopf heraus und sagt, was ist los? Da sagt der Vater, du, ich muss einen Gang in die Stadt machen. Willst du mich nicht begleiten? Ach, sagt der Sohn, ich habe gerade so eine wichtige Arbeit vor. Ich bin gerade so in meinen Gedanken verstrickt. Ich habe schlecht Zeit. Und dann geht der Vater allein. 8 Tage später ist der Vater tot. Es war nicht wie in der Großstadt, wo man die Leiche gleich wegholt. Er wurde im Hause aufgebahrt. Und nach der Sitte des Hauses hielt der Sohn in der Nacht Wache am offenen Sarg seines Vaters. Und dann fällt ihm ein, wie der Vater ihn vor 8 Tagen gebeten hat, begleite mich doch. Und er hatte Nein gesagt. Er hat ihm einen kleinen Liebesdienst verweigert. Da so sagte er, hat er den Toten gebeten, Vater, bitte mich doch noch einmal. Ich würde gern den 100-fachen Weg jetzt mit dir gehen. Vater, fordere mich noch mal auf. Aber der Vater blieb still. Und als ich das stumme Gesicht meines Vaters sah, so erzählt er, verstand ich, dass ich diese kleine Lieblosigkeit in alle Ewigkeit nicht mehr reparieren und gut machen kann. Zum ersten Mal begriff er, dass man Schuld nicht gut machen kann. Nie und nimmer. Ich wünsche Ihnen allen die Ehrlichkeit sich selber gegenüber, dass Sie einmal, was Schuld in Ihrem Leben ist, Schuld und Sünde nennen. Ich glaube, man kann diese Ehrlichkeit aufbringen, wenn man ins Licht Gottes kommt. Und dann werden Sie verstehen, was es heißt. Jesus kann Schuld wegnehmen. Er kann sie aus meiner Vergangenheit wegradieren. Dafür ist er gestorben. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Ich darf einen Tausch machen. Ich darf ihm, der am Kreuz hing und lebt, meine Schuld geben. Und er gibt mir seine Gerechtigkeit. Es ist wichtig, dass wir es verstehen. Wir sind ja so großartige Leute geworden. Wir verstehen es mit der Schuld unseres Lebens, sehr schnell fertig zu werden. Wir leugnen sie, wir vergessen sie, wir gehen darüber hin. Und solange wir das fertig kriegen, geht der Weg unseres Lebens glatt und fröhlich weiter. Und wenn wir mal 70 sind, bekommen wir schöne Jubiläumsreden gehalten. Aber wie, wenn Gott uns unser Gewissen weckt und unsere Schuld uns, wie es in der Bibel heißt, vor die Augen stellt. Ganz bestimmt wird das tun im Gericht. Wir werden in seinem Gericht stehen. Die Bibel sagt, dass Sünde alles ist, was gegen Gott getan ist. Und das ist Wirklichkeit und kann man nicht wegschwätzen und wegvergessen. Sünde ist Realität. Da kann ich tausendmal sagen, ich denke nicht drüber nach oder ich nehme es nicht ernst. Sie ist eine Wirklichkeit und sie liegt auf uns. Und wenn uns die Augen dafür aufgehen, wie David, an dir allein habe ich gesündigt, dann stehen wir vor einem Abgrund. Dann merken wir, dass wir dem Gericht Gottes verfallen sind, dem ewigen Gericht. Aber wenn der Abgrund aufgerissen ist, wenn die Schuld da ist, mein Gewissen mich verklagt, dann muss Gott selbst es mir sagen, ob es möglich ist, dass er Sünde vergibt. Und dann, wie ich schon sagte, dürfen wir an Jesu Kreuz es ablesen. Die Strafe, meine Strafe, liegt auf Jesus, auf dass ich Frieden hätte. Wir brauchen alle, jetzt sage ich das Wort, das wir nicht hören wollen und das doch das wichtigste Wort für unser Leben ist, wir brauchen alle Vergebung der Sünden. Und niemand im Himmel und auf Erden kann uns Vergebung der Sünden geben, als allein Jesus, der kann sie geben, weil er das Gericht am Kreuz dafür getragen hat.
Zum Schluss noch ein ganz persönliches Wort von Pastor Busch.
Ich war ein junger Offizier im Ersten Weltkrieg. Und da hörte ich Jesu Wort. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Hören Sie, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Damals ging ich in ein zerschossenes französisches Bauernhaus, in dem noch ein Raum erhalten war. Ich schob den Riegel vor, kniete nieder und sagte, Herr Jesus, ich habe gemerkt, dass du lebst und mein Erretter bist. Du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jetzt komme ich also zu dir. Ich glaube, dass es richtig ist, dich jetzt einfach beim Wort zu nehmen. Ich kann dir nichts versprechen. Ich habe einen sehr labilen Charakter, aber du hast gesagt, wer zu mir kommt, ganz egal wie er ist, den will ich nicht hinausstoßen. Jetzt lege ich mein Leben in deine Hand. Du sollst mein Herr sein. Mach aus meinem Leben, was du willst. So muss man's machen. Ich weiß keinen anderen Weg. Und nun wünsche ich Ihnen allen, dass Sie dahin kommen, wo Sie sagen können, ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält.
Zieh mich, o Vater, zu dem Sohne, damit dein Sohn mich wiederzieht zu dir. Dein Geist in meinem Herzen wohne und meine Seele